Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Immer montags mit Finanzjournalist Philipp Habdank und spannenden Gästen aus der Private Markets Community.
Liebe Leute, einmal mehr ist Montag und einmal mehr begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Betting Billions. Und ja, also so richtig viel zu setzen gab es in letzter Zeit für Private Equity Manager nicht, denn am M&A-Markt herrschte seit der Rückkehr der Zinsen ja nicht nur eine Flaute, da ging nach dem Rekord ja 21 so gut wie gar nichts mehr, wenn wir mal ehrlich sind. Und wenn Private Equity weder Unternehmen verkauft noch sich neu ins Portfolio holt, dann leiden darunter in der Regel auch die Private Credit Manager, die diese Übernahmen erst für gewöhnlich finanzieren. Aber wie immer zum Jahresende glaubt die chronisch optimistische Branche, dass im nächsten Jahr alles besser wird und dass der Markt wieder anspringt. Und ja, Anzeichen dafür gibt's. Die Leitzinsen steigen nicht weiter, sondern sie sinken wieder. Und wenn man sich die verschiedenen Marktreports anschaut, mit M&A-Beratern, Finanzierungsberatern spricht, dann läuft der M&A-Markt dieses Jahr scheinbar ja wirklich ein bisschen besser als in den Jahren zuvor. Aber wie nachhaltig ist denn dieser Trend, frage ich mich. Traut sich Private Equity aus der Deckung, weil sich das Umfeld wirklich signifikant verbessert oder einfach nur, weil der Anlagedruck inzwischen so groß ist, dass sie es nicht länger aussitzen können und kaufen müssen? Und daran angeschlossen dann für mich die Frage, hat die Branche denn aus den letzten beiden Jahren und dem Stress, den sie in den Bestandsportfolien hat, irgendwas gelernt oder werden im Neugeschäft Risiken schon wieder erfolgreich verdrängt? Fragen über Fragen. Mein heutiger Gast kann mir die heute hoffentlich beantworten, denn er hat nicht nur frische Zahlen im M&A-Markt im Gepäck und sitzt als M&A-Berater da quasi in der ersten Reihe, wenn es um laufende Private Equity Deals geht. Sein Haus war auch selbst am M&A-Markt aktiv, hat TCG Corporate Finance übernommen. Darum begrüße ich ganz herzlich bei Betting Billions den Deutschlandchef von Lincoln International, Michael Drill.
Hallo Philipp, danke für die Einladung heute, hier bei dir sein zu dürfen.
Schön, dass du da bist bei mir im Studio. Immer richtig cool, das Gespräch so im Studio aufzunehmen. Also freut mich, dass du dir Zeit nimmst. Wie immer gibt es zwei etwas persönlichere Einstiegsfragen, ein bisschen warm zu werden bei Betting Billions. Die erste Frage, verrat uns doch mal was über dich, was du im beruflichen Kontext eigentlich nicht so von dir verrätst.
Ja, was die wenigsten, glaube ich, wissen, ist, wie ich überhaupt ins M&A-Banking gekommen bin. Ich bin ja schon etwas älter, eine ältere Generation. Als ich studierte, gab es das Thema Investmentbanking, M&A gar nicht an den deutschen Unis. Ich habe in der Schweiz studiert, also im deutschsprachigen Raum waren M&A ein Fremdwort. Anfang der 90er habe ich dann während meiner Promotionszeit bin ich abends ins Kino gegangen und habe einen Film geschaut, Pretty Woman. Ich war damals nicht nur von der Julia Roberts sehr fasziniert, sondern insbesondere auch vom Berufsbild von dem Richard Gere, der als Corp Trader an einer öffentlichen feindlichen Übernahme gearbeitet hatte. Da ist dann nach dem Film der Wunsch bei mir entstanden.
Das fandst du so sympathisch, dass du gedacht hast, das will ich auch tun.
Das will ich auch tun, habe mich dann kundig gemacht, wo man sowas machen kann. Im deutschsprachigen Raum gab es das nicht, Hostile Takeovers. Und dann habe ich mich beworben, damals Anfang der 90er bei Schroders in England. Das war damals die führende M&A Merchant Bank, die sich mit öffentlichen Übernahmen beschäftigt haben. Und so habe ich das Glück gehabt, einen Berufseinstieg im M&A zu finden. Ich bin jetzt über 30 Jahre in diesem Berufszweig tätig und das war wirklich eine tolle Zeit, habe das nie bereut. Und es ist ein ganz toller Beruf, den ich hier ausüben durfte bisher.
Eine coole Geschichte. Und die zweite Einstiegsfrage, ich vermute auch bei dir wird sie eine hypothetische sein, wenn du eine Milliarde frei zur Verfügung hättest, ohne irgendwelche Restriktionen, wie würdest du die investieren? Nur sinnvoll oder würdest du auch was Lustiges machen damit?
Ich würde primär sie sinnvoll investieren. Was würde ich machen? Ich würde sicherlich auf amerikanische Aktien setzen, ein Drittel des Geldes. Ich glaube an die Volkswirtschaft Amerika, da werden die Unternehmen die nächsten Jahre stark profitieren und da sehe ich gutes Wachstumspotenzial. Ich würde vielleicht ein weiteres Drittel investieren in die Gesellschaften, bei denen ich im Aufsichtsrat bin, das ist bei Shareholder Value und bei Prime Capital, das sind zwei Asset Manager jeweils hier in Deutschland, denen würde ich Gelder anvertrauen, weil ich sehr viel von den Managern, die dort tätig sind, halte und das restliche Drittel würde ich liquide halten, um den nächsten Megatrend nicht zu versäumen. Wir hatten ja einige Megatrends, die ich leider versäumt habe. KI, ich habe leider nicht auf KI-Aktien gesetzt. Ich habe damals leider auch nicht auf Cannabis-Aktien gesetzt. Und beim nächsten Megatrend bin ich hoffentlich dann dabei. Mit der Kasse, die ich dann gehalten habe.
Okay. Klingt auf jeden Fall nach einem soliden Plan. Wir wollen heute aber ein bisschen über Private Equity sprechen oder generell den M&A-Markt. Und da habt ihr ja einen neuen Private Markets Report gemacht, ich glaube zum dritten Quartal. Geht es um Private Equity, geht es ein bisschen um Private Credit. Und ich habe mir den mal durchgelesen und der sagt ja unter anderem, dass das M&A-Volumen in Europa jetzt im ersten Halbjahr 25, Zitat, bedeutend anziehen wird. Ist das jetzt so das typische M&A, der typische M&A-Berater, Sprech- und Euphemismus auf Grundlage, die Pipeline ist voll? Oder siehst du da substanziell, strukturell sich was am Markt verändern, was euch zu dem Optimismus bringt?
Also grundsätzlich sind wir bei Lincoln, aber nicht nur wir bei Lincoln, grundsätzlich, sage ich mal, optimistisch, was das Geschäft in den kommenden 18 Monaten anbelangt. Wir kommen ja von einer niedrigen Sockelbasis. Es gab ja wenig Private Equity Deals in 2023. Das erste Halbjahr des laufenden Jahres war ja auch verhalten. Aber wir haben das Gefühl, dass der Markt anspringt. Das wird auch sicherlich durch unsere Mandatspipeline bestätigt. Wir kriegen immer mehr Anfragen. Wir arbeiten auch an immer mehr Themen, bereiten viele Exits vor. Und wir sehen auch, dass viele mittelständische Unternehmen und deren Gesellschafter sich mit dem Gedanken tragen, ihr Unternehmen zu verkaufen. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir 2024 einen sehr euphorischen Markt sehen werden, aber wir gehen ganz klar von einer steigenden M&A-Tätigkeit aus. Das Ganze gilt übrigens nicht nur hier für Deutschland, sondern auch weltweit. Wenn man sich mal die Aktienkurse der reinen M&A-Investmentbanken, die börsennotiert sind, anschaut, wird man feststellen, dass unsere Wettbewerber eine tolle Kursentwicklung seit Januar 2024 erfahren haben. Im Schnitt sind die Aktien von einer Lazard, von einer Hulunloki, von einer Evercore um 70-80% seit Jahresanfang gestiegen. Das deutet darauf hin, dass die M&A-Aktivität global an Fahrt gewinnen wird.
Aber gesprochen wurde über Käufe und Verkäufe die letzte Zeit doch trotzdem viel. Also die Pipeline, die war ja nie so ganz leer. Es wurde nur, also zumindest die Gespräche, die mir Private Equity widerspiegelt, es wurde viel gemacht, es wurde viel versucht, aber am Ende kam man dann oft beim Preis nicht zusammen und dann ist die Pipeline zwar da, aber es kommt halt nicht zum Abschluss am Ende. Ändert sich da jetzt was in deiner Wahrnehmung?
Ich glaube, die Preiserwartungen gleichen sich zunehmend an. Das ist richtig. In 23, Anfang 24 sind viele Deals gescheitert, weil Verkäufer ganz andere Kaufpreisvorstellungen hatten als dann Käufer, die Transaktionen mit immer noch relativ hohen Zinsen finanzieren mussten. Das gleicht sich zunehmend an. Ich glaube, Verkäufer-Eigentümer sind hier realistischer geworden und das verbesserte Finanzierungsumfeld trägt auch dazu bei, dass ein Private Equity auf der Kaufseite auch ambitionierte Preisvorstellungen eines Verkäufers matchen können. Zumindest belegen das auch die jüngsten Transaktionen, die wir begleitet haben.
Hast du da ein paar konkrete Beispiele?
Ich persönlich zum Beispiel habe jetzt zwei Transaktionen begleitet. Wir haben zum einen mal dieses Jahr die AVM an Imca Capital verkauft. AVM ist der Hersteller der Fritzbox. Da haben wir eine gute Lösung gefunden, die sich sowohl für die veräußerte Gesellschafter als auch für den Finanzinvestor rechnen wird. Und das Gleiche gilt jetzt auch. Wir haben vor zwei Wochen bekannt gegeben, dass wir die Firma Driescher an IK Partners verkauft haben. Auch hier haben wir, glaube ich, eine Lösung gefunden, mit denen alle involvierten Parteien gut leben können und zufrieden sind.
Aber wo findet jetzt genau die Anpassung statt? Also dadurch, dass es die Zinsen wieder ein Stückchen sinken, kann Private Equity wieder die teuren Preise bezahlen? Oder haben jetzt wirklich die Verkäufer akzeptiert, dass die Bewertungsniveaus aus den Rekordjahren 21 und auch davor, die ja überwiegend auf dem billigen Geld gefußt haben, durch die Nullzinsphase, dass dieses Bewertungsniveau einfach nicht mehr möglich ist. Wer bewegt sich wie viel?
Ich glaube, beide Seiten bewegen sich. Beide Seiten sind realistischer geworden. Ich glaube, dass Private Equity vielleicht auch wegkommt von internen Renditevorstellungen von 30%. Ja, viele können vielleicht auch dann, wenn sie ein Modell zum Schluss in der Auktion rechnen, mit 20-25% gemäß Plan leben. Es gibt halt auch wenig Targets im Markt. Und Private Equity muss sich auch überlegen, ob sie nicht dann doch irgendwo mal zuschlagen wollen. Sie sitzen ja auch viel committed im Geld, was dringende Anlagemöglichkeiten sucht. Und so viele spannende Targets gab es bis dato jetzt nicht. Das wird sich aber in den nächsten Jahren ändern, glaube ich. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden mehr Quality Assets auf den Markt kommen. Warum? Ich glaube, dass viele Eigentümer von deutschen Unternehmen nach dem Corona-Schock, nach dem Krieg jetzt in der Ukraine,
keinen Bock mehr haben?
Ja, zunehmend kalte Füße bekommen, ihr gesamtes Familienvermögen nur in ein Unternehmen zu investieren. Ich beobachte ja den deutschen M&A-Markt seit 30 Jahren. Als ich damals in England anfing zu arbeiten, hieß es, oh Germany, das wird ein ganz, ganz heißer M&A-Markt. Da gibt es ganz viele Nachfolgethemen. Und die ersten 10 Jahre meiner Karriere wurden die deutschen Investmentbanker in London überproportional gut bezahlt, weil jeder auf dieses Eldorado Deutschland gewartet hatte. Diese vermeintliche Exit-Lawine von Mittelstandsunternehmen ist aber nie gekommen. Das war immer große Enttäuschung. Aber ich glaube, jetzt nach 30 Jahren wird das zeitversetzt eintreten. Die Loyalität von Familiengesellschaften zu ihrem Unternehmen baut nach. Das ist eine große Chance für Private Equity. Und nach diesen exogenen Schocks wie Corona, wie Ukraine-Krieg, vielleicht jetzt hohe Importzölle für Exporte nach Amerika, ein schwächelnder Euro und auch wirklich verhaltene Konjunkturaussichten für Europa, insbesondere für Deutschland, kriegen viele, viele Mittelständler möglicherweise kalte Füße und ziehen wirklich ernsthaft den Verkauf ihres Unternehmens in Erwägung und sehen auch die Notwendigkeit, das Unternehmen dann in neue Hände zu übertragen, sei es Private Equity oder sei es ein großer amerikanischer Konzern, der diesen deutschen Unternehmen noch eine bessere Zukunft versprechen kann.
Heißt dann aber Chancen für Private Equity in Deutschland vor allem im Mid-Market und jetzt weniger die großen Deals?
Ja, es gibt ja auch große Familiengesellschaften, so ist es nicht. Ich glaube, die Zeit der großen Carve-Outs, Spin-Offs, die sind vielleicht eher vorbei. Ich glaube aber, dass wir hier in Deutschland nach wie vor viele große Familiengesellschaften haben, die auch Umsätze im Milliardenbereich erzielen, die für Private Equity sehr spannend sind. Und die noch vor vielen Jahren absolut auf der Tabuliste standen. Also da wird Bewegung kommen, wenn man dann mal rüberschaut nach Amerika. Dort ist ja der Private Equity Markt stark belebt von sogenannten Secondaries und Tertiaries Transaktionen. Das ist ja ein Phänomen, das gibt es in Deutschland auch.
Also wenn Private Equity an den nächsten Private Equity weiterverkauft.
Das ist hierzulande noch nicht so stark ausgeprägt, wird aber Bedeutung gewinnen. Wir haben jetzt bei vielen Private Equities Portfoliounternehmen, die schon 5, 6, 7 Jahre gehalten werden. Für die brauchen wir auch eine Lösung. Die LPs, also die dahinterstehenden institutionellen Investoren, die drängen die Private Equities hier in Deutschland auf den Verkauf ihrer Portfoliounternehmen.
Und nicht jeder kann in so ein Continuation Vehicle.
Und nicht jeder kann da rein. Von daher gibt es für Private Equity auch gute Möglichkeiten, von anderen PEs, von anderen Finanzinvestoren dann Unternehmen zu kaufen und die dann weiterzuentwickeln. Es gibt ja unterschiedliche Private Equity Firmen, die sich auf unterschiedliche Unternehmensgrößen und auch Lebensphasen eines Unternehmens spezialisiert haben. Und da gibt es noch genug Arbeit und Wachstumspotenzial für das eine oder andere Haus, von einem kleineren Haus ein Portfoliounternehmen zu übernehmen und dann dieses Unternehmen zu unterstützen bei Add-on-Akquisitionen, beim Wachstum ins Ausland, beim Gang nach Amerika oder beim Aufbau einer Aktivität in Asien.
Naja, plus, also was hat Private Equity vor allem im Mid-Market die letzten Jahre gemacht in der Deal-Flaute? Die haben ja wie wild Add-on-Finanzierungen gemacht im Rahmen von den Buy-and-Build-Strategien. Also Buy-and-Build heißt ja, ich habe ein initiales Plattform-Investment, kaufe viele kleinere Firmen dazu unter der Logik, dass ich dann am Ende eine größere Firma habe und eine größere Firma in der Kapitalmarktlogik mehr wert ist. Aber das sind ja so viele Buy-and-Build-Projekte hier in Deutschland am Start, die durch jedes Add-on immer wachsen. Wer nimmt denn diese ganzen Buy-and-Build-Baumeister-Projekte dem Private Equity Investor am Ende denn wieder ab? Also irgendwann müssen die ja auch geexitet werden. Wo gehen die alle hin? Also ich würde es mal nicht wetten, dass wir da jetzt plötzlich das große Börsengangswunder in Deutschland sehen. Das heißt, das kann doch am Ende auch nur Private Equity kaufen oder halt ein Stratege, oder?
Das kann dann Private Equity kaufen, ein Stratege oder ein Family Office, wenn ein Unternehmen dann irgendwann mal gut aufgestellt ist und in der Lage ist, kontinuierlich gute, auskömmliche Dividenden zu zahlen. dann ist das sicherlich auch etwas, was größere Family Offices in Betracht ziehen würden. Aber Finanzinvestoren versuchen ja auch im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie das Unternehmen so auszurichten, dass es am Ende des Tages vielleicht dann auch zum großen Strategen passt und dort auch ganz gut eingebunden werden kann.
Glaubst du, dass das ein großer Dealtreiber sein wird, die Exits von diesen ganzen über die letzten Jahre aufgebauten Buy-and-Build-Projekten?
Ich glaube, das ist zumindest der Anspruch eines jeden Finanzinvestors, wenn er ein Unternehmen kauft, zu überlegen, wie kann das Unternehmen so aufstellen, auch nach einer erfolgreichen Buy-and-Build-Strategie, dass da auch strategische Käufer, also Großkonzerne aus dem In- oder Ausland, als Käufer dafür in Frage kommen. Und das Geschäftsmodell wird ja oftmals dann während der Haltezeit darauf ausgerichtet, dass es dann auch an einen Strategen angedockt werden kann. Bei sogenannten Primary-Transaktionen ist das Unternehmen oftmals gar nicht kulturell vom Reporting, von den Compliance-Strukturen so aufgestellt, dass es in ein großes, börsennotiertes amerikanisches Unternehmen reinpasst. Mhm. Das ist schon Aufgabe von Private Equity, Unternehmen in 5, 6 Jahren Lebensphase so zu begleiten, so zu positionieren, so aufzustellen, dass die dann andockungsfähig sind, diese Unternehmen.
Die Frage ist halt, wie erfolgreich und gut diese Buy-and-Build-Projekte wirklich funktionieren. Ne? Also auch mit Blick auf, wie gut werden die tatsächlich zu einer Gruppe integriert, funktioniert die Integration und ich habe dann wirklich wachsendes EBITDA oder kannibalisiert sich das und frisst sich das ein Stück weit auf? Also hast du das so ein Gefühl, wie qualitativ gut diese Buy-and-Build-Projekte wirklich sind?
Also ich denke, das ist stark auch von Branchen unterschiedlich. Auf jeden Fall ist es aber mit sehr viel Arbeit verbunden. Post-Merger-Integration, Buy-and-Build ist nicht immer einfach. Oftmals reden wir hier über kleinere Einheiten, die dazugekauft werden. Kleinere Einheiten heißt oftmals auch stark unternehmerisch geprägte Management-Teams, die sich dann bei so einer Buy-and-Build-Plattform so gut unterordnen, einordnen können. Ja, stelle ich mal in Frage. Auf der anderen Seite hat die Industrie hier gute Incentive-Tools entwickelt, dass es auch, sag ich mal, für solche übernommenen Unternehmen und Management-Teams auch spannend ist, für einige Jahre da mitzuspielen, loyal an Bord zu bleiben, um dann gemeinsam den späteren Exit umzusetzen. Und das kann finanziell dann auch interessant sein für kleinere Unternehmen, für die es sonst keine Käufer gäbe. Mhm. Aber das ist mit viel Arbeit verbunden für Private Equity. Und da gibt es natürlich bei so Buy-and-Build-Strategien auch natürlich viel Unruhe und nicht jeder Zukauf klappt. Keine Frage.
Mhm. Ihr habt noch eine ganz interessante Rubrik in dem Report. Und zwar guckt ihr euch da ja auch die Umsatz- und Gewinnentwicklung von Private Equity Companies an. Und ich habe mir da mal so ein paar Entwicklungen rausgenommen, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Also so wenig überraschend ist es, Umsatzwachstum in fast allen Sektoren ein bisschen abgeflacht. Also es passt ja im Prinzip zur konjunkturellen Entwicklung, die man so sieht. Was ich aber schon krass fand, dass im Bereich Industrials sowohl das Umsatzwachstum als auch das Gewinn, also das EBITDA-Wachstum, deutlich abgeflacht ist. Also da ist der Sektor verglichen mit anderen schon stark zurückgefallen.
Wir kommen ja dann aus 21, 22 von einem hohen Niveau. Da gab es so einen Catch-up-Effekt nach Corona. Aber die deutsche Industrie, die leidet natürlich in 23, auch im ersten Halbjahr 24, sehen wir hier durch die Bank weg in der Regel Umsatzrückgänge und natürlich auch Margenverschlechterungen. Sicher die hohen Energiekosten, ja, die Konflikte in der Ukraine, die starke Abhängigkeit von China, die fällt vielen Industrieunternehmen jetzt auf die Füße und führt dazu, dass wir bei vielen Unternehmen Druck spüren bei den Zahlen. Das gilt insbesondere für deutsche Unternehmen. Ja, im Vergleich zu UK oder Frankreich haben sich hierzulande die Portfoliounternehmen einen Tick schlechter entwickelt.
Mhm. Und heißt in der Ableitung für Private Equity bei bestehenden Investments da in Deutschland Stress im Portfolio und mit Blick auf Neugeschäft, davon lassen wir die Finger?
Ich glaube, ja, der eine oder andere PE-Investor ist stark mit Portfolioarbeit beschäftigt, muss schauen, dass er die Profitabilität wieder hinbekommt bei seinen Unternehmen. Das bedingt aber nicht, dass er deshalb bei Neuakquisitionen auf der Bremse stehen muss. Im Gegenteil, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Themen. Und die meisten PE-Firmen hierzulande verfügen auch über genug Management-Ressourcen, sowohl Portfolioarbeit zu betreiben, als auch nach spannenden neuen Investitionsmöglichkeiten zu suchen.
Mhm. Interessant fand ich auch in dem Report, dass, wie ich finde, doch sehr starke Gewinnwachstum im Consumer-Sektor. Hat man ja eigentlich auch, wenn man so die Nachrichtenlage verfolgt, Consumer irgendwie ein bisschen schwieriger eigentlich. Heißt, da trimmt Private Equity voll auf Effizienz und kriegt dadurch den Gewinn hoch? Oder wie erklärst du das? Ich glaube, das Gewinnwachstum da war ein Plus von 18,3% so im Consumer-Bereich. Das fand ich irgendwie so gefühlt ein bisschen hoch, oder nicht?
Das ist sicherlich hoch, wenn man das, sag ich mal, mit allen Konsumgüterherstellern in Relation setzt. Wir haben natürlich hier nur jene Konsumgüterhersteller analysiert, untersucht, die sich in der Hand von Private Equity befinden. Das muss jetzt nicht zwangsläufig repräsentativ sein für die gesamte Branche. Für die gesamte Branche, gebe ich dir recht, Philipp, hätte ich vielleicht auch geringeren Anstieg erwartet. Aber es kann sicherlich auch sein, dass Private Equity bei Unternehmen, die sich im Portfolio befinden, sag ich mal, harte Arbeit leistet. Unprofitable Umsätze werden weggeschnitten, werden eingestellt. Unternehmen werden auf Profitabilität getrimmt. Das ist Aufgabe von Private Equity und das können die Kollegen auch, glaube ich, ganz gut.
Also wird da Private Equity wieder ein bisschen härter, in Anführungszeichen? Weil ich meine, die ganze Buy-and-Build-Geschichte, was da an Marketingmaschinerie von Private Equity aufgebaut wurde, sie werden ja nicht mehr wie in Pretty Woman als die Corporate Raider Guys wahrgenommen, oder das haben sie ja schon geschafft in der öffentlichen Wahrnehmung. Sie kaufen nicht und zerschlagen, sondern kaufen und inszenieren sich als die Baumeister, die große Buy-and-Build-Projekte machen. Ist jetzt gerade so ein bisschen die Zeit, wo Private Equity auch wieder ein bisschen härter wird in der Gangart mit der Portfolioarbeit?
Ich würde das nicht als härter bezeichnen. Ich würde sagen, es ist vielleicht ein stärkerer Fokus auf Gewinnmargen versus Wachstum. Ich glaube, heutzutage im gesamten M&A, Private Equity Geschäft, wird der Fokus wieder verstärkt auf Gewinne gelegt und weniger auf Umsatzwachstum. Das sehen wir auch in den Businessplänen, die wir gemeinsam mit unseren Kunden und Private Equity Kunden entwickeln. Aus Investorensicht wird für die nächsten Jahre das Thema Gewinnmarge, Gewinnentwicklung wichtiger sein als schieres Umsatzwachstum um jeden Preis. Also die Zeiten sind vorbei. Das gilt insbesondere auch im Tech-Bereich. Da reicht es nicht, wenn man dann erst sagt, in 5 Jahren sind wir Break-Even. Investoren wollen schon früher schwarze Zahlen sehen.
Das heißt, der Druck für die Private-Equity-Portfolio-Unternehmen nimmt dann doch schon zu, ne?
Also insbesondere, wenn man dann an den Exit denkt, wenn man ein Portfoliounternehmen auch an den Strategen verkaufen will, gerade an einen Strategen im Ausland, da wird es schwer sein, wenn man mit einer 15-prozentigen EBITDA-Marge das Unternehmen vermarktet. Wir sehen das ja, wir verkaufen ja jährlich in Deutschland allein 30 Unternehmen. Viele davon bieten wir auch dann ausländischen Strategen an, insbesondere Amerika. Und wenn wir da mit EBITDA-Margen von 10 oder 15% um die Ecke kommen, wird es schwer sein, da Interesse zu generieren, geschweige denn überhaupt ein NDA unterzeichnet zu bekommen. Da findet der Umkehr statt im Denken und da ist Private Equity auch darauf eingestellt, daran hart zu arbeiten.
Das spricht ja eigentlich noch so in den dritten Punkt rein, den ich da ganz interessant finde, nämlich das durchschnittliche Umsatzwachstum in dem Report, das sinkt, aber gleichzeitig steigt das durchschnittliche EBITDA-Wachstum. Das ist ja eigentlich genau das Ergebnis von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Weniger Topline-Wachstum und mehr auf Effizienz.
Mehr auf Effizienz. Man muss vielleicht die Supply Chain überdenken, Produktionsprozesse besser steuern, auf der Vertriebsseite Kosten einsparen. Also es gibt viel. Die Unternehmen haben natürlich in den guten Jahren 21, 22 auch viel Speck angesetzt. Ja, den gilt es jetzt wegzutrainieren. Also Umsatzwachstum für deutsche Portfoliounternehmen mit einem Hauptaugenmerk auf Deutschland als Absatzmarkt wird schwer sein zu realisieren. Die Wirtschaft wird hierzulande nächstes Jahr, glaube ich, um 0,5% lediglich wachsen. Das wird sehr schwer sein hier für deutsche Unternehmen, die hier in diesem Heimatmarkt stark unterwegs sind, starkes Wachstum aufzuzeigen. Also müssen sie an ihrer Profitabilität arbeiten.
Ist das ein speziell deutsches Thema?
Ich glaube, dass die Wachstumsperspektiven in anderen Volkswirtschaften deutlich besser sind. Wenn ich jetzt an Amerika denke, da wächst das Bruttoinlandsprodukt in den kommenden Jahren um 3-4%. Amerika ist halt eine wachsende Volkswirtschaft mit einer wachsenden Bevölkerung. Ja, die Amerikaner haben aktuell, glaube ich, knapp 350 Millionen Einwohner und die wachsen in den kommenden 25 Jahren auf 380 Millionen. Ein Plus von 30 Millionen, das ist eine ganze Menge. Wenn man das mal mit Europa vergleicht, in Europa leben aktuell knapp 450 Millionen Einwohner und im Jahre 2050 werden es ungefähr 8 Millionen weniger sein als heute. Das heißt, Europa schrumpft, während Amerika steigt. Und das hat natürlich Einfluss auch auf volkswirtschaftliches Wachstum und auf Umsatzperspektiven der Unternehmen. Und die Exporte der deutschen Firmen sind natürlich auch in den nächsten Jahren, sagen wir mal, stark unter Risiko. Die deutschen Unternehmen haben ja vergangenheit sehr viel an China exportiert. Das wird künftig nicht mehr so möglich sein. Und der Donald Trump, die neue Regierung in den USA, will ja ab nächstes Jahr Einfuhrzölle für deutsche Güter in Höhe von 20% einführen. Auch das wird den Absatz und die Exporte deutscher Unternehmen in Amerika schwächen. Also gibt es doch gewisse Herausforderungen, mit denen wir hierzulande kämpfen müssen.
Also alles, was du so sagst, klingt für mich eigentlich danach, dass es für Private Equity so nächstes Jahr und auch mit Blick nach vorn durchaus spannendere Märkte und attraktivere Märkte gibt als den deutschen.
Ja, aber es gibt ja auch viele deutsche Unternehmen, das dürfen wir nicht verkennen, die ihr Glück primär im Ausland gefunden haben, was Absatz anbelangt. Wir verkaufen viele Unternehmen, mittelständische Unternehmen mit Umsätzen vielleicht von 200 bis 500 Millionen, die vielleicht in Deutschland nur einen Umsatzanteil von 20% haben, weitere 20% Rest Europa und die verbleibenden 60% teilen sich dann auf Nord-, Südamerika und Asien auf. Man sieht das ja im Übrigen auch am DAX. Der DAX hat gestern einen Rekord erreicht. Wir sind ja bei knapp 20.000 gestern angekommen.
Also Stand Aufnahme.
Genau.
Tag jetzt heute, ne? Also gestern bezogen auf unsere Aufnahme. Wir haben heute Dienstag, wenn wir hier sitzen und aufzeichnen.
Okay. Jedenfalls, warum sage ich das? Die DAX-Unternehmen, die performen gut, aber nicht, weil die deutsche Wirtschaft gut performt, weil die im Ausland, die machen 70% ihrer Gewinne im Ausland. Also es gibt schon noch Chancen für Private Equity in Deutschland Unternehmen zu finden mit German Engineering. Wir haben viele Hidden Champions, die aber nicht von der deutschen Volkswirtschaft abhängig sind.
Also spitz formuliert ist dann doch die These, für Private Equity sind die deutschen Firmen interessant, die möglichst wenig mit Deutschland zu tun haben.
Das würde ich so unterstreichen, aber auch vielleicht diejenigen Unternehmen interessant, die auf dem deutschen Markt erfolgversprechende Geschäftsmodelle haben, die in der Lage sind, mit ihren Geschäftsmodellen andere etablierte Player zu verdrängen.
Mhm. Ich hatte es eingangs gesagt.
Und vielleicht noch ein Letzteres. Wenn wir über Deutschland reden, im internationalen Vergleich belegen die Statistiken, dass die Penetration von Private Equity in Deutschland unterrepräsentiert ist. Wir haben also in Frankreich, in England deutlich mehr Unternehmen im Private Equity Besitz als hierzulande. Deshalb sehe ich hier Nachholbedarf. Deshalb bin ich auch positiv, was die Zukunft von Private Equity in Deutschland anbelangt. Es gibt auch viel zu viele Unternehmen in Deutschland, die sich in Familienbesitz befinden. Wir hatten eingangs in dem Gespräch herausgearbeitet, dass diese Eigentümer zunehmend auch einen Verkauf in Erwägung ziehen. Und das spricht eigentlich dafür, dass Deutschland als Private Equity Markt interessante Wachstumsperspektiven bietet.
Mhm. Ja, wir werden es nächstes Jahr sehen, ob.
Ja, man wird das, glaube ich, über einen längeren Zeitraum dann beobachten können, hoffentlich.
Ja, gibt ja schon ein paar prominentere Beispiele. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Viessmann nehmen, die ja mit KKR sich verbündet haben an verschiedensten Stellen inzwischen. Also in diese Richtung. Die Anzeichen dafür, dass sich deutsche Familienunternehmen für Private Equity öffnen, die kann man, wenn man will, schon rauslesen. Den Punkt gebe ich dir. Ich hatte eingangs ja gesagt, dass ich mich auch frage, ob denn aus den letzten Krisenjahren und dem Stress im Portfolio die Branche so ein bisschen was gelernt hat oder ob wir schon wieder an dem Punkt sind, Risiken, da setze ich auf den Verdrängungseffekt, was da mal war und bin wieder sehr bullisch im Neugeschäft. Ich nehme da mal ein Beispiel raus, an dem ich das für mich so ein bisschen festmache. Das ist das ganze Thema EBITDA-Adjustments, also das Schönrechnen von Gewinnen durch jegliche mögliche Form von Adjustierung, um dadurch dann am Ende mir ja auch meinen Unternehmenswert so hinrechnen zu können, wie ich ihn unter Umständen auch schön finde. So. Da gibt es ja extrem kritische Stimmen im Markt, die sagen, also was da in der Vergangenheit an verrückten Proforma-Adjustierungen gemacht wurde, alles völliger Wahnsinn, geht alles gar nicht. Wie ist denn da so A, deine Haltung zu den EBITDA-Adjustments und deine Beobachtung im Markt? Also gibt es wirklich Sachen, die nicht mehr gehen, jetzt nach den Erfahrungen der letzten Jahre? Oder sind wir echt schon wieder an dem Punkt, ach komm, alles zum Teufel, wir machen die gleiche Geschichte wieder?
Also, wir sind ja Unternehmensverkäufer bei Lincoln. Und wenn wir ein Unternehmen Für einen Verkauf vorbereiten, besprechen wir natürlich mit dem Management und mit den eingebundenen Wirtschaftsprüfern, die ein Financial Factbook oder ein Financial Vendor, die die Bericht schreiben, welche Adjustierungen hier vorzunehmen sind, welche Adjustierungen gerechtfertigt sind. Auf der Verkaufsseite versuchen wir natürlich auch eher eine verkäuferfreundliche Sicht hier zu vertreten.
Also das EBITDA möglichst hoch zu haben, genau, dass der Verkaufspreis möglichst hoch ist.
Also da rechnen wir rein, ja, IFRS 16, Mietverpflichtungen, Leasingverpflichtungen, überhöhte Gehälter in Familienunternehmen, da kommen rein, vielleicht Abfindungen von Managern, die vor ein, zwei Jahren mal ausgeschieden sind, weil versuchen, Software zu aktivieren, vielleicht Corona-Effekte rauszurechnen aufgrund von Lieferketten, Engpässen etc. Vielleicht hat es auch irgendwo mal gebrannt oder es gab irgendwie mal einen Ausfall oder es wurde ein neues ERP-System eingeführt. Das kann man alles reinrechnen und im Ergebnis, glaube ich, kann man dadurch in der Tat auch besser die tatsächliche nachhaltige Ergebniskraft zeigen. Das ist grundsätzlich erstmal legitim, dass wir das tun, dass wir im Rahmen eines Verkaufes mal aufzeigen, was gibt es für gute Argumente, dass die tatsächliche Ergebniskraft vielleicht etwas höher war als die Zahl, die im HGB-Abschluss ausgewiesen wird. Das ist absolut fair. Auf der Kaufseite sind natürlich Finanzinvestoren und die finanzierenden Banken und Debtfonds da etwas kritischer und sehen die eine oder andere Adjustierung kritisch. Das können die dann gerne tun und ihren eigenen Modellen dann mit angepassten EBITDA-Zahlen rechnen. Aber das ist weniger jetzt die Herausforderung, die wir haben auf der Verkaufsseite. Was wir machen, ist ja, wir bieten Unternehmen verschiedenen Interessenten an. Und in der Regel verkaufen wir das Unternehmen an den Meistbietenden. Indem wir diese Adjustments machen, liefern wir potenziellen Käufern Argumente, warum man gewisse Sachen möglicherweise auch anders sehen kann. Und es ist dann Aufgabe der Bieter in ihren Investmentkomitees oder wenn es ein Konzern ist, in seinen Gremien dann ein Okay einzuholen, ein Angebot abzugeben auf Basis eines adjustierten EBITDAs. Also was die Käuferseite dann damit macht, das ist nur für uns von sekundärem Interesse.
Das heißt, ich fahre aber mit meinem Credo weiterhin gut, traue nur dem EBITDA, das du selbst adjustiert hast?
Ich würde es anders formulieren. Also jeder Investor auf der Kaufseite, jeder Käufer und auch jede finanzierende Bank weiß, dass wir hier eine Verkäufersicht vertreten. Und Banken sind da viel konservativer als vielleicht Private Equities. Und für Konzerne bieten wir mit diesen Adjustments auch eine gute Brücke, warum sie dann auch einen vermeintlich hohen Kaufpreis auf ihrer Seite rechtfertigen können. Aber auf der Verkaufsseite kriegen wir den Streit gar nicht so richtig mit oder die Überlegungen, die auf der Kaufseite da angestellt werden. Ja, wir sagen, das ist das Unternehmen, kauft es, so sehen wir die Zahlen und auf der Basis möchten wir von euch einen vernünftigen Preis sehen. Wie ihr den dann intern rechtfertigt in euren Entscheidungsgremien, überlassen wir euch. Und letzter Punkt, und der eine oder andere Investor oder Käufer ist vielleicht auch dankbar dann über diese Adjustierung, weil ihm das natürlich auch hilft in seiner eigenen Entscheidungsfindung.
Ihr wart jetzt in der letzten Zeit aber auch selber auf der Käuferseite aktiv, ja, bei Lincoln. Ihr habt TCG Corporate Finance übernommen. Welche Adjustments habt ihr da akzeptiert?
Da gab es keine großen Adjustments und wir haben das Unternehmen auch nicht auf Basis einer EBITDA-Zahl gekauft.
Sollte auch eigentlich nur die Brücke werden, um von dir jetzt mal ein bisschen genauer zu erfahren, warum ihr die denn gekauft habt. Also ist ja dann ein Zeichen dafür, dass ihr wirklich so einen krassen Marktanstieg erwartet, dass ihr die Kapazität braucht? Oder was ist der Treiber hinter der Geschichte?
Ja, also wir sind ja insgesamt eine sehr stark wachsende Investmentbank. Wir sind überproportional stark in Amerika gewachsen die letzten Jahre. Wir beschäftigen heutzutage 1000 Mitarbeiter. Und wir sind in den letzten Jahren insbesondere in Amerika, das ist unser wichtigster Markt, im Tech-Bereich stark gewachsen. Haben da viele auch externe Teams geheiert, sind im Tech-Bereich ja nicht nur in Chicago und New York, sondern auch in San Francisco und L.A. überall mit Büros vertreten und sind dort ein wichtiger Spieler für Private Equity auf der Exit-Seite. Wir verkaufen in Amerika für Private Equity sehr viele Tech-Unternehmen. Gerade auch im Bereich Software, IT-Services. Das ist eine starke Kompetenz von uns. Hierzulande in Deutschland sind wir seit 18 Jahren etabliert und wir haben ein ganz gutes Standing im Bereich Healthcare, Business Services, Industrials, Consumer. Im Bereich Tech waren wir in Anbetracht unserer Größe eher unterrepräsentiert. Aus unerfindlichen Gründen haben wir es selbst nicht geschafft, die letzten 15 Jahre eine starke Tech-Franchise hierzulande aufzubauen. Da waren andere Wettbewerber wie Holy Loki oder Raymond James viel erfolgreicher als wir. Und vor dem Hintergrund haben wir dann überlegt, dass wir dem Team-Up mit Harald Merle und seinem Team ja von einem Tag auf den anderen diese fehlende Expertise dazu nehmen können. Und von daher sind wir heute jetzt, glaube ich, gut aufgestellt, unseren Private Equity-Kunden in allen wichtigen Industriesektoren tolle Beratung anbieten zu können.
Heißt, die Initiative für den Deal ging von euch aus?
Die Initiative für den Deal ging von uns aus, ja. Ich habe den Harald Merle seit vielen Jahren kennen und schätzen gelernt und ihn dieses Jahr auch 2-3 Mal getroffen bei unterschiedlichen Veranstaltungen. Und wir haben dann gemeinsam überlegt, ob so ein Team-Up nicht Sinn macht. Es kam für ihn etwas zu früh. Er war vielleicht auch ein bisschen überrascht von unserem Vorstoß. Aber wir haben dann gemeinsam.
Die haben sich ja auch erst vor, glaube ich, 2 Jahren, ist das Ganze ja auch erst entstanden, als eine Ausgründung von Raymond James.
Genau, es war eine Ausgründung von Raymond James und der Plan war, dass er das Unternehmen auf Standalone-Basis mit seinen Partnern weiter erfolgreich weiterentwickelt. Der eigene Erfolg hat ihn dann sehr überrascht. Die haben direkt nach Gründung zahlreiche spannende neue Verkaufsmandate an Land ziehen können und sind sehr schnell gewachsen. Und wir hatten dann den Eindruck, wir müssen es jetzt machen, Time to Market ist wichtig. Und ja, dann haben wir ihn überredet. Und Gott sei Dank haben wir dann zu unserer Freude im November dann einen Kaufvertrag unterzeichnet.
Und dann haben wir ja wieder die Brücke zum Anfang. Nächstes Jahr kommen ja so viele mehr Deals, dann wird man das natürlich wahrscheinlich auch brauchen. Und ich werde es verfolgen. Und wenn die Deals nicht kommen, frage ich nochmal nach bei dir.
Nächstes Jahr wird ein gutes M&A-Jahr. Davon gehe ich aus.
Sollte jetzt das Ganze auch werden, damit sich der Deal für euch rechnet. Lieber Michael, danke dir für die Zeit.
Ja, danke Philipp.
War sehr spannend, sehr kurzweilig, hat mir großen Spaß gemacht und gibt mir einen ganz guten Einblick, wo ich nächstes Jahr bei Private Equity in Deutschland hingucken werde. Also danke dir für die Zeit, hat Spaß gemacht.
Prima.
Und das wäre es dann auch wieder mit der heutigen Folge von Betting Billions. Ich hoffe, für euch war es auch kurzweilig und ihr konntet was mitnehmen. Wie immer freue ich mich über euer Feedback. Welche Frage habe ich dem Michael vergessen zu stellen? Was fandet ihr gut? Was fand ich schlecht? Was für einen Gast wünscht ihr euch vielleicht auch mal hier im Podcast? Da bin ich über Feedback sehr dankbar. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns hier bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da lasst. Das hilft uns bei unserem Wachstum. Und jetzt wünsche ich euch aber wie immer noch eine gute Restwoche und wie immer ein glückliches Händchen bei euren Investments. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Redaktion und Host Philipp Hauptdank. Musik High Rollers Club von Reactor Productions, premiumbeat.com. Cover Design Leo Burnett.